Gespräch Insight mit dem Professor Roger Rudolph.
Wenn ein Unternehmen von einem gröberen Missstand erfährt, dann tut es oft eine sogenannte interne Untersuchung einleiten, um abzuklären, was wirklich passiert ist. Das Ganze das endet dann meistens in einem Untersuchungsbericht, der auch immer wieder in den Medien landet. Aber was ist denn eigentlich eine interne Untersuchung? Und wie wird sie aus Sicht des Unternehmens und auch von Mitarbeitenden am besten durchgeführt? Wir werfen heute einen arbeitsrechtlichen Blick darauf. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Arbeitsrecht Insight. Herr Rudolph, es gibt ja einige bekannte Fälle von internen Untersuchungen. Zum Beispiel der grosse Fall ist der Siemens-Korruptionsskandal von 2008, aber das ist jetzt auch schon länger her. Aber gerade kürzlich hat es auch beim Unispital eine interne Untersuchung gegeben gegen den früheren Leiter von der Herzchirurgie, wo auch medial für Aufsehen gesorgt hat. Jetzt, welcher Fall ist Ihnen besonders geblieben?
Ja, es ist jetzt kein Fall, der jetzt ganz besonders hervorsticht, aber auch noch nicht ganz so lange her. Es hat man einen Fall gehabt, im Zusammenhang mit Postauto. Erinnert sich vielleicht ein oder andere Hörerin daran, wo da offenbar gewisse, wenn es mir recht ist, gewisse Abrechnungen nicht korrekt gewesen sind. Dann hat es bei Raiffeisen Untersuchungen gegeben, wo es mit dem damaligen CEO Vorwürfe im Raum gewesen sind. Also es kommt immer wieder vor und das zeigt einfach die Bedeutung von dem Instrument interne Untersuchungen, die wir jetzt heute näher anschauen.
Warum soll denn ein Unternehmen so eine interne Untersuchung einleiten?
Es geht letztlich darum, dass man echte oder vermeintliche Unregelmäßigkeiten aufklärt. Und das ist für mich auch naheliegend, dass ein Unternehmen hat das natürlich ein Interesse, dass der Geschäftsgang ordentlich ist, dass gegen kein Gesetz, gegen keine Regeln verstoßen wird. Und da ist eben dann eine interne Untersuchung eine Möglichkeit, um da Licht ins Dunkel zu bringen.
Jetzt so ganz grundsätzlich aus Ihrer Erfahrung, was ist so die grösste Herausforderung, wenn ein Unternehmen sich dafür entscheidet, okay, wir machen jetzt eine interne Untersuchung?
Ja, es sind mehrere rechtliche Aspekte, die betroffen sind und das macht es nun verhältnismäßig anspruchsvoll. Also einerseits geht es natürlich darum, dass man die Ware herausfindet, das ist das Zentrale. Und gleichzeitig aber ist es nicht einfach ein wilder Westen, das heisst, die Arbeitgeberin kann nicht einfach machen, was ihr passt. Man muss auf gewisse Rechte der Mitarbeitenden Rücksicht nehmen, auf das kommen wir sicher noch zurück. Dann ist Geheimhaltung natürlich ein grosses Thema. Man will natürlich nicht, dass das so Verstöße oder vermeintliche Verstöße frühzeitig an die Öffentlichkeit kommen. Man will das intern eben abklären. Also es sind ganz viele Spannungsfelder, die da reinspielen.
Was sind denn so Auslöser für eine interne Untersuchung?
Ja, das kann man noch schwierig so pauschalisieren. Das kann eine Meldung sein von einem Mitarbeiter, wo zum Beispiel der Geschäftsleitung mitteilt, das oder das ist passiert. Es kann manchmal auch irgendwie eine Meldung sein, die nach extern geht. Dann sind wir beim Thema Whistleblowing. Es kann durch Routinekontrolle, dass irgendwie die Revision im Betrieb etwas feststellt. Also es ist eine ganz breite Palette von möglichen Auslösern für so eine interne Untersuchung. Ich glaube, gemeinsam ist ihnen einfach, dass gewisse Unregelmäßigkeiten stattgefunden haben oder eben mindestens mal ein Verdacht dafür besteht und dass man dem einfach will nachgehen.
Also der Begriff interne Untersuchung, das tönt ja nach etwas Grösserem in dem Sinn. Muss denn das eine gewisse Schwere haben, das Delikt? Oder ab wann fängt man dann an, eine interne Untersuchung durchzuführen?
Das ist ein guter Hinweis, das müssen wir vielleicht klarstellen. Also der Begriff von der internen Untersuchung, den findet man im Gesetz, also im Obligationenrecht, wo das Arbeitsrecht vor allem geregelt ist, nicht. Und das ist eine gewisse Schwierigkeit, wenn man etwas im Gesetz nicht geregelt ist, dann gibt es sofort Interpretationsspielräume. Also so gesehen, man kann auch eine kleine interne Untersuchung, wo vielleicht ein, zwei Befragungen stattfindet, kann man schon bezeichnen als interne Untersuchung, aber die Fälle, die wir am Anfang kurz angesprochen haben, da ist es dann schon, ist, wenn Sie so wollen, mit der grossen Kehle angerichtet worden. Da sind dann manchmal auch externe Berater dabei oder Anwaltskanzleien, wo dann wirklich systematisch zum Beispiel Befragungen stattfinden oder, Dokumente gesichtet werden und so weiter.
Sie haben es gerade genannt, externe Dienstleister, die man beiziehen kann. Das wäre dann im grösseren Stil. Ist das sinnvoll?
Das muss jedes Unternehmen für sich entscheiden. Ein Vorteil davon ist sicher, dass man eine gewisse Unabhängigkeit reinbringt, also dass die Leute, die das untersuchen, nicht irgendwie vorbelastet sind oder vielleicht eigene Interessen verfolgen. Das ist sicher ein Vorteil und auch das Know-how. Also da gibt es mittlerweile fast eine kleine Industrie. Es gibt spezialisierte Anwaltskanzleien, die sehr auf das fokussieren. Das ist sicher ein Vorteil. Gleichzeitig muss man sagen, es ist ein Stück weit dann schon so, dass man als Unternehmen die Handlungsmacht aus den Händen rausgibt. Natürlich wird man dann irgendwann einen Bericht überkommen und darüber können entscheiden, aber es ist nicht mehr einfach nur in-house, neudeutsch gesprochen. Das muss man halt abwägen, was überwiegt. Also vor allem die Frage von Unabhängigkeit, Know-how einerseits und andererseits, dass es halt ja doch irgendwo eine externe Stelle dazukommt und natürlich auch der Kostenpunkt, weil es ist klar, wenn man eine externe Anwaltskanzlei beauftragt mit so einer Untersuchung, die macht das nicht gratis. Mhm.
Aber Anwälte haben ja das Anwaltsgeheimnis, das könnte allenfalls auch noch ein Vorteil sein.
Das ist so und das ist darum auch, finde ich, in vielen Fällen eine gute Kompromisslösung, dass man sagt, man tut den Anwaltskanzlei damit beauftragen, die steht grundsätzlich unter dem Anwaltsgeheimnis und so hat man auch doch einen vernünftigen Schutz davor, dass die Sachen nicht einfach rausgetragen werden.
Jetzt, wenn man sich dafür entscheidet, so eine interne Untersuchung zu machen, gibt es dann einen typischen Ablauf, den man muss befolgen?
Muss in dem Sinn nicht, weil das Gesetz gar keine Regeln dafür aufstellt. Ich denke, eine erste Phase ist sicher einmal überhaupt das Problem lokalisieren und dann die Sachverhaltsermittlung. Also das ist sicher wahrscheinlich der zentrale Punkt. Also dass man versucht, eben zum Beispiel durch Befragungen, durch Sichtung von Dokumenten, vielleicht von E-Mails und so weiter, versucht herauszufinden, was ist wirklich passiert. Das ist sicher eine zentrale Phase von so einer internen Untersuchung. Und nachher gibt es meistens einen Bericht, wird ein Bericht erstellt, wo mal feststellt, was man eben da herausgefunden hat und häufig dann aber auch Handlungsempfehlungen an die Adresse von der Entscheidungsgremien, also zum Beispiel an die Adresse von einer Geschäftsleitung. Und die Empfehlungen können natürlich lauten von irgendwelchen geschäftlichen Abläufen, die geändert werden, bis hin zu einer Entlassung von fehlbaren Personen. Also ich denke, einerseits Sachverhaltsermittlung, dann einen Bericht erstellen, mit Handlungsempfehlungen an die entsprechenden Entscheidträger.
Sie haben vorhin kurz eben auch die verschiedenen Ermittlungsarten angesprochen, zum Beispiel E-Mail-Review. Ist denn das überhaupt erlaubt, dass man die E-Mails der Mitarbeiter anschauen darf?
Das ist ein schwieriges Thema und würde eigentlich einen ganzen Tag füllen, allein um das zu diskutieren, wie weit darf man geschäftlich E-Mails sichten oder nicht. Das ist vor allem auch ein Datenschutzthema. Man kann generell sagen, dass wenn im Unternehmen irgendeine IT-Weisung vorhanden ist, und das haben sehr viele, wo dann eben drin steht, dass man zum Beispiel bei Verdacht auf Missbrauch entsprechende Kontrollmaßnahmen ergreifen kann, dann sind tendenziell so Abklärungen zulässig. Und es ist für mich auch irgendwie naheliegend, also wenn über Geschäfts-E-Mails kommuniziert wird, dann darf man in der Regel davon ausgehen, dass es um geschäftliche Botschaften geht, von denen kommuniziert werden. Und mindestens die nicht privat sind, sondern geschäftlich in einer Missbrauchskonstellation, wenn so Kontrollrechte vorbehalten worden sind, muss ich sagen, ist es für mich möglich, dass man das sichtet tut.
Eine Ermittlungsart ist auch eine Überwachung und Durchsuchung vom Arbeitsplatz. Was würde man da genau machen als Unternehmen?
Ich würde sagen, wenn im Einzelfall wirklich konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass zum Beispiel jemand Sachen klaut im Betrieb, soll ja vorkommen, oder ähnliche Delikte, die im Raum stehen, dann muss man sicher können eine nötige Abklärungsmassnahme treffen. Aber was nicht geht, sind so generelle systematische Verhaltensüberwachungen. Also dass ich einfach als Arbeitgeberin generell einfach einen Arbeitsplatz ständig mit einer Videokamera überwache, das ist in der Regel nicht zulässig. Ist klar, es ist etwas anderes, wenn Sie irgendwie im Juweliergeschäft tätig sind, wo wertvolle Sachen drin sind, oder in einer Bank, vielleicht Bankfiliale, wo vielleicht ein Überfall wird drohen oder so etwas. Aber systematische Verhaltensüberwachungen, die wären nicht zulässig.
Also es muss ein Verdacht sein. Wie erhärtet muss denn der Verdacht sein?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die man im Einzelfall beurteilen muss. Erhärtet heisst für mich einfach, es muss sachliche Gründe dafür geben, die dafür sprechen. Also nicht einfach nur eine theoretische Möglichkeit ohne jede sachliche Begründung. Aber wenn es objektive Anhaltspunkte gibt, dann ist das für mich ein ausreichender Verdacht.
Jetzt ganz aus arbeitsrechtlicher Sicht, was gelten für Grundsätze, wenn man so eine interne Untersuchung durchführen möchte?
Also wie wir schon gesagt haben, es gibt keine expliziten, also ausdrücklichen Regelungen zur internen Untersuchung. Das OR kennt den Begriff nicht. Das heisst, man muss mit den Regeln arbeiten, wo das allgemein auffangen können. Zentral ist sicher die Treuepflicht der Mitarbeitenden, wo sie eben auch verpflichtet, an so einer internen Untersuchung teilzunehmen. Das ist letztlich auch eine Frage vom Weisungsrecht der Arbeitgebenden. Also das ist schon mal sicher ein wichtiger erster Aufhänger, Treuepflicht. Dann aber auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt auch eine Fürsorgepflicht der Arbeitgebenden. Das heisst, man muss da eine gewisse Rücksicht nehmen. Also man darf nicht beispielsweise mit Polizeikommissar-ähnlichen Methoden, wie man sich es vielleicht im Fernsehen vorstellt, dass man die Leute einschüchtert und im Raum mit hellem Skiwerfen beleuchtet tut und dann tut man sie unter Druck setzen. Also es muss einigermaßen im angemessenen Rahmen stattfinden. Also Datenschutzfragen kommen dazu, haben wir auch schon besprochen, also systematische Verhaltensüberwachung, aber auch das Einsichtsrecht der Mitarbeitenden, also können sie Einsicht nehmen in den Bericht, wenn später einer erstellt wird. Also es ist ein ziemliches Konglomerat von verschiedenen Bestimmungen, die da reinspielen.
Sie haben gesagt, Mitarbeiter trifft eine Pflicht zur Teilnahme an dieser Untersuchung. Wie weit geht die Pflicht? Was muss man alles machen?
Ja, ich denke, in erster Linie ist es Pflicht, Fragen zu beantworten, weil das ist wahrscheinlich auch das Instrument, das am meisten hergibt, um die Informationen überzukommen. Und da bin ich schon der Auffassung, solange es um arbeitsplatzbezogene Fragestellungen geht, das ist klar, man muss nicht das Privatleben darlegen, das nichts mit dem Arbeitsplatz zu tun hat, aber wenn es halt wirklich um irgendeinen vermeintlichen Missstand am Arbeitsplatz geht, dann darf die Arbeitgeberin so eine Untersuchung einleiten und der Arbeitnehmer muss teilnehmen, im Sinn, dass er eben ja, entsprechende Fragen beantwortet.
Sie haben vorhin gesagt, eben interne Untersuchungen sind im Gesetz nicht geregelt und das heisst auch, das ganze Verfahren von internen Untersuchungen ist nicht geregelt im Gesetz und da hat es auch gewisse Rechtsunsicherheit gegeben in den letzten paar Jahren, bis jetzt das Bundesgericht eigentlich jetzt gerade einen neuen Entscheid gefällt hat. Was ist an dem speziell an dem Entscheid?
Ja, die Rechtsunsicherheit, die Sie ansprechen, ist nicht so sehr die Frage, ob ein Unternehmen eine interne Untersuchung machen darf. Das ist klar, das ist möglich, vor allem wenn Missstände vorliegen. Die Frage ist vor allem die, was für Verfahrensrecht hat der Mitarbeiter. Er ist ja da, wie soll ich sagen, dem Ganzen ausgeliefert, muss beantworten und häufig geht es um Vorwürfe, die eingerichtet werden. Und da stellt sich die Frage, wie weit hat der Anspruch auf gewisse Schutzverfahrensrechte, sage ich einmal. Und da sind wir bei Themen wie beispielsweise Einsicht in die Akten nehmen, vorgängige Belehrung über das Recht, das man hat, wie man das so kennt aus dem Strafprozess. Kann ich einen Anwalt mitnehmen? Muss ich die Wahrheit sagen oder die Unwahrheit sagen? Beziehungsweise kann ich die Antwort verweigern, so muss ich es richtig sagen, wenn ich mich nicht selbst belasten will. Das sind so zentrale Fragestellungen, die eben weitestgehend ungeklärt sind, wenn es um arbeitsrechtliche interne Untersuchungen geht. Und wie Sie es angesprochen haben, da hat es jetzt Bundesgerichtsentscheid gegeben, wo eine gewisse Klarheit gesorgt haben. Das Bundesgericht hat nämlich kürzlich erst festgehalten, dass jedenfalls die strafprozessualen Verfahrensrechte, also das, was man zu gut hat als Angeschuldigte im Strafprozess, eben wie zum Beispiel, dass man immer einen Anwalt dabei haben kann, als Beispiel, dass diese Regeln nicht direkt auf interne Untersuchungen anwendbar sind. Also es ist nicht so, dass das strafprozessuale Verfahrensregime automatisch auch auf interne Untersuchungen Anwendung findet.
Und warum? Also was war die Begründung vom Bundesgericht?
Die Begründung ist, und das ist für mich eine Art so einfach wie auch richtig, es ist halt einfach keine strafrechtliche Untersuchung. Strafprozessregeln in der Strafprozessordnung, die sind anwendbar auf strafprozessuale Untersuchungen. Und eine interne Untersuchung vom Arbeitgeber ist jetzt einfach keine strafprozessuale Untersuchung. Und eigentlich ist es so einfach. Das heisst nicht, dass, da können wir sich noch darauf zurück, dass man mit den Mitarbeitern einfach alles kann anstellen kann. Aber, und da teile ich die Auffassung vom Bundesgericht, es ist nicht so, dass einfach die Arbeitgebenden automatisch die Regeln einhalten von der Strafprozessordnung.
Ja, und was das genau heisst, das schauen wir jetzt dann Schritt für Schritt miteinander an. Das Bundesgericht hat aber auch noch weitere interessante Sachen sich überlegt in dem Entscheid.
Es hat dann auch noch konkreter dann erwogen, dass es auch keine Pflicht gibt, im Vorfeld von einer Befragung schon alle Informationen darzulegen. Also es genügt, wenn man am Anfang von der Befragung einem Mitarbeiter sagt, um was es geht. Finde ich aber auch dort ist es nötig. Also man darf nicht einfach irgendwie in ein informelles Gespräch verwickeln und er weiss gar nicht genau, um was es geht. Das Thema war auch noch, ob Mitarbeiter die Anspruch darauf haben, eine Vertrauensperson mitzunehmen. Ich bin der Meinung, das ist grundsätzlich nicht der Fall. Natürlich kann man es machen und das ist manchmal sogar gar nicht so schlecht, dass Arbeitgebende den Mitarbeitern das die Möglichkeit geben, weil das stützt auch eine Art Aussagekraft und die Überzeugungskraft von dieser Untersuchung. Aber als Rechtspflicht, meine ich, ist das nicht so und der Bundesgerichtsentscheid geht auch in diese Richtung. Mindestens hat das Bundesgericht gefunden, also wenn man so eine Person nicht zulässt und nachher kündet, mache ich das, die Kündigung nicht missbräuchlich.
Also vielleicht zum Thema Vertrauensperson, also da sind wahrscheinlich Anwälte gemeint oder kann da auch die beste Freundin gemeint sein?
Ja, an sich theoretisch könnte es auch die beste Freundin sein, aber ich denke schon, die Meinung ist wahrscheinlich eine juristische Beraterin, Berater, Anwältin, Anwalt, wo da ja, kann unterstützen und vielleicht nötigenfalls könnte eingreifen, wenn zum Beispiel wie soll ich sagen, Fragen in einem drohenden Ton gestellt werden oder sonstige übermäßige Fragestellungen stattfinden.
Und wer zahlt dann die Person?
Guter Punkt. Auch das ist natürlich nicht geregelt im OR, weil eben das ganze interne Untersuchung ist nicht geregelt. Ich bin der Meinung, solange es um die Wahrnehmung von der eigenen Rechte geht, also es ist mein Interesse, dass ich da möglichst gut dastehe und darum auch einen Anwalt mitnehme, trägt man grundsätzlich die eigenen Kosten selber.
Aber wenn es sich dann im Nachhinein herausstellt, dass der Verdacht unbegründet ist?
Dann ist es für mich offen. Kann man darüber diskutieren, ob dann eine gewisse Übernahmepflicht besteht von der Arbeitgeberin. Aber auch da gibt es dann, denke ich, schon, muss man den Einzelfall sehr genau anschauen. Vielleicht dann, wenn eine Arbeitgeberin wirklich völlig unnötig und völlig übers Ziel geschossen hat und da quasi Mitarbeiterin genötigt hat, im Ergebnis juristischen Rat einzuholen, vielleicht ja, aber als Grundsatz bin ich trotzdem der Meinung, die eigenen Kosten muss man selber tragen.
Wir schauen in den nächsten paar Minuten jetzt zusammen das sogenannte Mitarbeiterinterview an. Das läuft ja immer in verschiedenen Phasen ab und wir gehen die nach und nach durch. Starten tun wir mit dem Themenfeld vor der Befragung. Hat man dann auch das Recht darauf, jetzt als in dem Sinn Beschuldigten herauszufinden, wer dann den Vorwurf einem gegenüber macht?
Das ist ein schwieriges Thema, weil da geht es dann eben auch darum, um einen möglichen Schutz von so belastenden Personen, die häufig Geschädigte sind. Und die haben natürlich auch einen Anspruch auf einen gewissen Schutz. Gleichzeitig ist es aber so, dass man sich eigentlich nur richtig verteidigen kann, wenn man weiss, wer macht welche Vorwürfe. Und da geht es eben auch um Glaubwürdigkeit von den entsprechenden Belastungspersonen. Also das Thema Anonymität, ja, nein, ist ein anspruchsvolles. Und ich würde so sagen, also mindestens im Untersuchung, grundsätzlich kann ein Mitarbeiter, wo solche Vorwürfe gegen ihn erhoben werden, Einblick nehmen in so interne Untersuchungsberichte. Aber eben, es ist punktuell möglich, dass man, wenn es wirklich überwiegend Interesse gibt von solchen Drittpersonen, dass man halt dann die Namen oder die entsprechenden Informationen schwärzen tut.
Also wenn man jetzt zum Beispiel als betroffener Mitarbeiter so eine Einladung bekommt zu so einer Befragung, dann ist der Titel einfach Thema XY. Und dann ist man fein raus als Arbeitgeber.
Ja, ich würde sagen, bei der Einladung reicht das. Aber am Anfang von einem Befragungsgespräch, da bin ich schon der Meinung, muss grob umrissen werden, um was es geht. Das ist jetzt für mich etwas, was man aus dem rechtlichen Gehör muss ableiten.
Aber dann muss ja der Mitarbeiter extrem schnell können reagieren.
Ja, das ist so, aber das ist auch nicht viel anders im Strafprozess. Beispielsweise, also wenn Sie eine Vorladung bekommen, wissen Sie auch noch nicht jedes Detail, das Ihnen vorgeworfen wird und dann müssen Sie halt die Fragen beantworten. Also so gesehen, ja, kann das sein, dass man halt da, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen überrascht wird, aber das ist in dem Sinne kein Vorwurf oder keine unzulässige Vorgehensweise von der Arbeitgeberin.
Jetzt ist klar, wenn man angestellt ist, dann muss man teilnehmen an diesem Gespräch. Wie sieht es eigentlich aus, wenn das vergangene Arbeitgeber betrifft. Also wenn ich mal in dem Unternehmen geschafft habe und die Missstände erst später rauskommen, bin ich dann auch verpflichtet zum Teilnehmen?
Das ist eine sehr gute Frage und die ist mindestens, soweit ich es überblicke, auch noch nie von den Gerichten entschieden worden. Und wüsste ich jetzt auch nicht, dass man da in den juristischen Büchern, die dazu geschrieben worden sind, eine klare Antwort überkommt oder mindestens eine herrschende Meinung vorliegt. Aber ich bin der Meinung, wenn ich nicht mehr angestellt bin, dann habe ich grundsätzlich keine Treuepflicht mehr. Es gibt zwar gewisse Nachwirkungen, zum Beispiel im Punkt der Geheimhaltung, aber für mich wird das nicht mehr länger. Also wenn ich nicht mehr angestellt bin, meine ich, ist man nicht mehr verpflichtet, an so einer Befragung teilzunehmen im Rahmen von einer zivilrechtlichen internen Untersuchung.
Schauen wir uns doch das nächste Themenfeld an im Lauf der Befragung. Während der Befragung haben Sie eben gesagt, es gibt Belehrungspflicht mal zu Beginn zumindest, um zu sagen, was überhaupt Vorwürfe gewesen sind. Dann haben Sie gesagt, dann muss man wahrheitsgetreue Auskunft geben, Ihrer Meinung nach, also Aussagepflicht.
Ja, dieser Meinung bin ich. Also ich muss erstens Auskunft geben und zweitens muss es wahr sein. Und drittens, und das ist eben der Unterschied zu einem strafprozessualen Verfahren, ich muss die Wahrheit sagen. Und ich muss auch dann die Wahrheit sagen, wenn sie für mich negativ ist. Also ich kann eben nicht, wie in einem Strafverfahren, einfach sagen, ich gebe keine Antwort, ich muss mich belasten. Muss man ehrlicherweise sagen, das ist umstritten. Das hat das Bundesgericht in dem Entscheid, den wir angesprochen haben, auch nicht wirklich geklärt. Aber da bin ich schon der Meinung, man befindet sich eben in einem speziellen Vertragsverhältnis. Es gibt gegenseitige Treue- und Loyalitätspflichten. Und dazu gehört eben meiner Meinung nach auch, dass man zu geschäftsbezogenen Vorfällen muss wahr Auskunft geben, auch wenn es vielleicht für einen selber von Nachteil ist.
Das interessiert mich noch geschäftsbezogen. Was heisst das genau? Also es könnte ja auch sein, dass bei einem Mitarbeiterapero oder bei der Weihnachtsfeier irgendetwas passiert, wo man nachher abklären muss, ist das immer noch geschäftsbezogen oder wo endet das?
Dass die Beispiele, die Sie ansprechen, sind sehr gut gewählt, weil sie sind so in einem Graubereich, oder? Was ist ein Apro, ein Weihnachtsessen, ist das noch geschäftsbezogen oder nicht? Da bin ich der Meinung, nehmen wir das Weihnachtsessen, wenn dort beispielsweise irgendein Übergriff stattfindet, eine Belästigungshandlung oder so, dann ist das für mich noch ausreichend nahe beim Arbeitsverhältnis, dass da eine Arbeitgeberin muss können intervenieren, auch muss können schützen, dass das nicht wieder passiert. Und das heisst aber auch konsequenterweise für mich, dass man entsprechende Abklärungen kann tätigen und Mitarbeitern auch in Auskunft geben.
Jetzt, was gibt es für Grenzen von der Befragung? Darf die nur so und so lang sein oder darf sie nur so und so viel Zeit beanspruchen? Oder gibt es inhaltliche Grenzen, jetzt abgesehen von privatgeschäftlich?
Es gibt keine fixe Grenze im Sinn von maximum 2 Stunden oder nur 20 Fragen oder irgend so etwas. Für mich ist aber immer dann die Grenze erreicht, wenn es, wie soll ich sagen, in eine Art, in ein Bedrohungsszenario übergeht. Also wenn die Leute eingeschüchtert werden, wenn ihnen mit Sanktionen droht wird, die völlig übermäßig sind, wenn sie vielleicht auch erschöpft sind, nach 2-3 Stunden Befragung mit ihnen keine Pause gehen. Also das, wo man auch vernünftigerweise einfach würde sagen, das geht jetzt zu weit. Also eben, es gibt eine Pflicht, an der Befragung teilzunehmen, aber es darf nicht so sein, dass da, das wäre dann eben eine Verletzung von der Fürsorgepflicht von der Arbeitgeberin, dass da ein übermäßiger Druck ausgeübt wird. Was das konkret bedeutet, ist natürlich immer schwierig zu sagen, aber ich würde auch sagen, eine mehrstündige Befragung, ohne dass man Pause lässt und vielleicht mit scharfem Ton, drohendem Ton, da ist sicher nicht alles zulässig.
Und wenn jetzt eine Person sich weigert, etwas zu sagen, kann man dann mit der Kündigung drohen?
Ich bin der Meinung, ja, weil wenn man dazu steht, dass man sagt, es gibt eine Aussagepflicht, dann ist das eben eine Pflicht. Und wenn ich dieser Pflicht nicht nachkomme, dann ist es eine Pflichtverletzung. Und Pflichtverletzungen können Anlass sein für eine Kündigung. Und darum darf man auch sagen, schauen Sie, wenn Sie da nicht kooperativ mitwirken, dann müssen wir eine Kündigung in Erwägung ziehen.
Jetzt, wie sieht das aus? Die Befragung, eben, die dauert wie lange auch immer. Wird die angerechnet als Arbeitszeit?
Ja, guter Punkt. Man kann sich vielleicht fragen, ist das eine kleinliche Fragestellung, weil wegen diesen paar Stunden, aber trotzdem muss die Rechtsordnung eine Antwort geben auf die Frage. Ich meine, ja, klar. Also das ist etwas, wo im Umfeld vom Arbeitsplatz stattfindet, wo ja in der Regel auch von der Arbeitgeberin verlangt wird und dann ist das für mich Arbeitszeit.
Und jetzt kommen wir zu wichtigen Fragen nach der Befragung. Jetzt nehme ich an, die Befragung, die wird von jemandem vom Unternehmen auch protokolliert. Ich gehe davon aus, das ist erlaubt, oder?
Ja, selbstverständlich, das ist erlaubt und macht auch Sinn. Es geht ja darum, dass man wirklich die Ware an den Tag bringt und dass man auch nachher kann das belegen kann, warum wir zu diesen Schlüssen gekommen sind. Und dazu gehört für mich auch eine saubere Protokollierung.
Und jetzt hat der Arbeitnehmer am Schluss das Recht, um das zu lesen und muss er auch unterschreiben?
Also ich finde, er hat das Recht, das zu lesen, letztlich nur schon gestützt auf sein Auskunftsrecht, das er datenschutzrechtlich herleiten kann. Die Frage, ob er es unterschreiben muss, ist noch neudeutsch gesprochen tricky, weil ja, die Frage ist letztlich, ist das aus der Treuepflicht heraus auch eine Pflicht, dass man es unterschreiben muss? Ich würde mich jetzt da wagen, aufs Glatteis zu begeben und finde eigentlich nein, das muss ich nicht. Ich muss nicht quasi das nur mal bestätigen mit Unterschrift, ich muss Auskunft geben, aber dass ich es formell muss bestätigen durch eine Unterschrift, glaube ich eher nicht. Das heisst aber natürlich nicht, dass wenn nicht unterschrieben wird, das Protokoll einfach nicht verwertet werden kann. Es fehlt dann einfach eine Art der Stempel von der eigenen Unterschrift drauf, aber trotzdem ist das ein Protokoll, das man kann nachher in den Bericht einfliessen kann.
Genau, also das Protokoll ist gleichgültig in dem Sinn.
Ja, ist gleichgültig. Heisst jetzt auch nicht, dass das einfach dann das einzige Beweismittel ist und das allein die Ware darstellt. Aber es ist nicht so, dass es einfach unverwertbar bleibt, nur weil es nicht unterschrieben worden ist.
Hat dann der Arbeitnehmer auch das Recht darauf, dass man ihm das im Nachhinein per Mail zustellt?
Ich finde, ja, soweit es um Daten geht, die ihn persönlich belastet. Das folgt für mich auch wieder aus dem Datenschutzrecht, aus dem Auskunftsrecht. Da könnte allerdings vielleicht in einer heissen Phase von Untersuchung, könnte man allenfalls sagen, da gibt es eine Einschränkung, weil es überwiegend Interesse gibt. Das ist im Datenschutzrecht so auch vorgesehen. Aber ich würde so sagen, dass er irgendwann, mindestens wenn ein Bericht einmal vorliegt, auch Einsicht nehmen kann in die Protokolle von seinen eigenen Aussagen. Das scheint für mich zu bejahen.
Die Arbeitgeberin könnte ja auf die abenteuerliche Idee kommen, gerade mehrere Personen gleichzeitig, die sich beschuldigen, irgendwie zusammen in einen Raum hineinzunehmen. Wäre so eine Vorgehensweise zulässig?
Ja, ob sie zulässig ist oder nicht, ist noch schwierig zu sagen, weil ja, man müsste mit der Fürsorgepflicht vielleicht argumentieren, dass man es nicht darf. Auf jeden Fall ist es aber für mich nicht sinnvoll. Oder? Also man sollte da schon auch nicht Leute bloßstellen, sondern dass sie können jeder für sich mal Stellung nehmen können. Ob vielleicht in einer späteren Phase das kann sinnvoll sein kann, dass man vielleicht die Leute zusammenführt, um Widersprüche vielleicht aufzudecken, ist für mich ein anderer Punkt. Aber in der ersten Phase von einer Sachverhaltsvermittlung ist für mich, klar, muss man die Leute einzeln befragen.
Jetzt angenommen, die Befragung ist vorbei, das Protokoll ist erstellt, unterschrieben oder nicht, und dann wird aus dem Protokoll oder ein Untersuchungsbericht hergestellt. Was ist das genau und hat der Mitarbeiter auch das Recht, den anzuschauen?
Also der Bericht ist eine Art Zusammenfassung von dem, was die Untersuchung ergeben hat. Häufig dann auch mit Beilagen, eben zum Beispiel Protokoll, also, die erstellt worden sind. In der Regel wird dort die ganze Geschichte aufgearbeitet, also Sachverhalt dargestellt, was ist passiert, oder vielleicht was ist am Anfang der Vorwurf gewesen, was hat jetzt die ganze Beweiserforschung ergeben. Ein Fazit gehört sicher auch dazu und dann eben häufig auch Empfehlungen an die Entscheidungsträger vom Unternehmen, zum Beispiel an eine Geschäftsleitung, was ist vorzunehmen. Die Entscheidung muss am Schluss die Geschäftsleitung selber fällen. Und das können Entscheidungen sein, die Geschäftsabläufe betreffen, eben wie man vielleicht neu zum Beispiel, ich sage jetzt etwas, ein Vier-Augen-Prinzip einführt oder ähnliche Massnahmen. Aber sie können auch individuelle Massnahmen betreffen, die halt dann bis hin zu einer Entlassung von fehlbaren Mitarbeitern führen können. Und die Frage, ob die Mitarbeitenden, die Betroffenen, können Einsicht nehmen in diesen Bericht, ist eine gute und eine wichtige. Ich finde ja, soweit es um sie selber geht. Das kann sein, dass man halt dann gewisse Teile nicht sieht, wenn es auch noch um andere Mitarbeitende geht, wo der Bericht sich darüber auslässt. Also das kann man dann sicher schwärzen. Und vielleicht im Einzelfall, wir haben schon kurz darüber geredet, dass man vielleicht für die Anonymität gewährleistet von gewissen Belastungszeugen, dass man dort auch allenfalls eine Schwärze vornehmen kann. Aber grundsätzlich hat der Mitarbeitende den Anspruch auf den Bericht Einsicht, soweit die Informationen ihn betreffen.
Wie detailliert soll eigentlich der Untersuchungsbericht sein? Oder Ich war mal an einer Veranstaltung, da haben die Anwälte gefunden, wir sollen möglichst kurz halten, weil wenn dann das eben mal bei der Staatsanwaltschaft auf dem Tisch landet, dann wir wollen ja nicht alles rausgeben oder dass so die Tendenz eingeht, gar keinen Bericht zu machen oder nur schnell einen Abschluss-PowerPoint mit den wichtigsten Sachen. Wie sehen Sie das?
Ich finde, da gibt es nicht nur schwarz-weiß, das muss am Schluss die Auftraggeberin, und das ist ja das Unternehmen, entscheiden, was man da will machen. Ich meine, wenn man es ernst nimmt mit der internen Untersuchung und man die wirklich auch ergebnisoffen will halten, das muss ja sein, also man muss den Mitarbeitern die Chance geben, dass sie sich können erklären können, dann ist für mich schon naheliegend, wenn man das schon macht, dass der Bericht nicht einfach nur aus ein paar PowerPoint-Folien besteht. Also das wäre für mich jetzt eher unüblich, aber vielleicht kann es Gründe geben, wie Sie es geschildert haben im Einzelfall. Es muss für mich natürlich auch nicht eine Telefonbuchdicke sein, aber dass das irgendwie als Sachfall dargelegt wird und Massnahmen empfohlen werden, das gehört für mich eigentlich schon standardmäßig in den Bericht rein.
Also das Ergebnis offen, was Sie gesagt haben, das ist ja schon noch wichtig. Ich meine, zahlt wird ja dann Kanzlei vom Unternehmen.
Vom Unternehmen, und das allein aber entbindet die Arbeitgeberin nicht, dass sie es nicht übertreibt, beziehungsweise dass ihre Anwälte, die sie da beziehen, da übertriebene Massnahmen einsetzen. Ja, also ich finde, das schuldet man auch, losgelöst vom Rechtlichen, ist das eine Frage von der Fairness und vom Anstand, dass man mit den Leuten anständig umgeht, auch wenn sie im Verdacht sind, vielleicht etwas unzurecht gemacht zu haben. Das heisst für mich natürlich nicht, dass man sie nicht darf konsequent befragen, das muss möglich sein. Aber, wie gesagt, ergebnisoffen heisst, dass man sie wirklich anhört und auch ernst nimmt, im Sinn, dass man nicht einfach schon bei der Vormeinung darauf losgeht, das ist sowieso erlogen, sondern dass man sich einfach wirklich überlegt und mit den Fakten vergleicht und dann erst entscheidet und nicht einfach nur aus einem Bauchgefühl heraus.
Gibt es eine Meldepflicht seitens vom Unternehmen, zum Beispiel einer Staatsanwaltschaft, bei gewissen Vorwürfen, zum Beispiel sexuelle Belästigung oder einfach strafrechtlich relevante Delikte?
Nein, in dem Sinne gibt es keine Anzeigepflicht von so privaten Unternehmen, wenn jetzt da zum Beispiel sexuelle Belästigung im Raum ist. Aber gleichzeitig ist es auch nicht verboten, mindestens wenn es einigermaßen sachliche Gründe gibt dafür. Ob eine Arbeitgeberin den Schritt will gehen, muss sie selber letztlich entscheiden. Ich denke, auch da finde ich, wenn man schon eine interne Untersuchung macht, dann sollte man die zuerst abwarten. Weil möglicherweise wird ja da das Ganze aufdeckt und es ist gar nichts dran. Und dann hat man nicht umsonst quasi einen Mitarbeiter bei der Strafbehörde am Pranger gestellt.
Zu guter Letzt reden wir noch über die arbeitsrechtlichen Sanktionen bei internen Untersuchungen. Das heisst, was ist möglich und was nicht. Bei verweigerter Mitwirkung oder unzulässige Untersuchungsmethoden, dann hat ja das Unternehmen verschiedene Möglichkeiten, wie sie kann reagieren kann. Was sind das für Möglichkeiten?
Also wenn ein Mitarbeiter nicht kooperiert und bei einer berechtigten internen Untersuchung einfach sich verweigert, zum Beispiel nicht an Terminen erscheint, dann ist das eben meiner Meinung nach eine Verletzung von seiner Treuepflicht. Und weil es dann eine Verletzung ist von der Pflicht, dann kann es rechtliche Sanktionen haben, wie Sie es angedeutet haben. Das kann einfach einmal eine Verwarnung sein, dass ein Mitarbeiter sagt, das können wir nicht akzeptieren, wir machen einen neuen Termin, aber dort musst du kommen, du wirst verwarnt. Mhm. Aber wenn er weiterhin nicht kommt, kann es dann so weit gehen, dass man am Schluss sagt, so Mitarbeiter, mit denen können wir nicht mehr zusammenarbeiten und dass dann eine Entlassung die Rechtsfolge ist.
Es gibt so verschiedene Arten von Entlassungen. Man kann ihn dann ordentlich künden oder fristlos entlassen oder vielleicht auch aufgrund von einem Verdacht entlassen. Was wäre da angemessen?
Ja, das ist wieder sehr typisch juristendeutsch, halt einzelfallabhängig. Wie Sie richtig sagen, es gibt grundsätzlich zwei Varianten. Die ordentliche Kündigung, also unter Einhaltung von der Kündigungsfrist, die ist an sich immer möglich, solange es nicht missbräuchlich ist. Also eine Arbeitgeberin kann sich entscheiden, in dieser Situation, dass sie den Weg geht, vielleicht kombiniert mit einer Freistellung, dass die Leute dann nicht mehr erscheinen während der Kündigungsfrist. Aber man kann sich auch überlegen, weil es eben eine Pflichtverletzung ist, wenn man abmahnt, wenn man sagt, du musst jetzt aussagen, also wenn du wieder nicht kommst, dann musst du mit Sanktionen bis hin zur fristlosen Kündigung rechnen. Und wenn dann der Mitarbeiter tatsächlich immer noch nicht kooperiert, dann könnte man sich sogar eine fristlose Entlassung überlegen.
Und das würde bedeuten?
Das würde bedeuten, dass das Arbeitsverhältnis per sofort enden würde. dass es ab dann keine Leistungspflichten mehr gibt, weil man ist eben ab dann getrennt, also es gibt keine Lohnzahlungspflicht mehr, natürlich auch keine Arbeitspflicht mehr, also es ist ein sehr radikaler Schnitt. Die Hürden sind hoch, so er verlangt einen sogenannten wichtigen Grund, und über das ist wieder sehr, kann man natürlich sehr lange diskutieren, interpretationsbedürftig, aber ein wiederholtes Verweigern von einer geschuldeten Mitwirkung nach Abmahnung, das meine ich, könnte durchaus länger für eine fristlose Entlassung.
Ich wollte auch fragen, beim ersten Punkt, bei der Weiterbeschäftigung, das ist eben die Möglichkeit, einen Verweis zu geben oder Verwarnung. Jetzt gibt es vielleicht auch Konstellationen, wo das für andere Mitarbeiter gar nicht zumutbar ist, Fragezeichen, also wenn es um sexuelle Belästigung geht und so weiter.
Ja, und das ist natürlich schwierig. Also wenn es gravierende Vorfälle sind, dann ist wahrscheinlich eine Weiterbeschäftigung sowieso kein Thema mehr. Wenn es jetzt um geringere Vorfälle geht oder sogar solche, die einfach nicht bewiesen sind, dann ist das für eine Arbeitgeberin wirklich eine anspruchsvolle Situation. Weil einerseits muss man dem Mitarbeiter gerecht werden, der eben in dem Sinne nichts Schlimmes oder sogar gar nichts gemacht hat. Auf der anderen Seite gibt es doch Personen, die sagen, mal, wir sind belästigt worden, und das Spannungsfeld aufzulösen ist nicht einfach. Eine Lösung kann vielleicht sein, dass man die Arbeit anders organisiert, dass man versetzen tut in eine andere Abteilung, soweit das im Unternehmen möglich ist.
Jetzt haben wir Weiterbeschäftigung angeschaut, Beendigung angeschaut vom Arbeitsverhältnis. Jetzt gibt es noch eine dritte Variante, und zwar Amnestiegewährung durch Kooperation. Was ist genau damit gemeint?
Ja, das ist ja ein Begriff. Amnestie kennen wir viel mehr vielleicht aus dem Bereich des Strafrechts, wo vielleicht Leute, die verurteilt worden sind, da irgendwann durch Amnestiegewährung dann doch aus dem Gefängnis rauskommen, oder einfach die Strafverfolgung nicht mehr stattfindet. Jetzt im Zusammenhang mit internen Untersuchungen kann man sich vorstellen, oder, dass vor allem, wenn es nicht so gravierende Vorfälle sind, dass sich eine Arbeitgeberin vielleicht nicht gerade für die Keule der Kündigung entscheidet, sondern sagt, wir machen jetzt einen Verweis, vielleicht auch gewisse andere Arbeiten zuteilen, aber man gibt nun mal eine Chance. Das findet nach meiner Erfahrung leider, kann man vielleicht sagen, eher selten statt. Also meistens ist dann doch Kündigung das, was dann aufs Tapet kommt. Mhm. Aber an sich ja, durchaus. Also wie soll ich sagen, nicht alle Arbeitnehmer sind Engel, aber Arbeitgeber übrigens auch nicht. Und wenn man nur mal eine Chance will geben, vielleicht nachher eine Verwarnung, dann ist das für mich durchaus möglich. Das ist am Schluss ein Unternehmensentscheid und eigentlich nicht so sehr eine rechtliche Überlegung.
Als Letztes ist noch die Frage, könnte das sein, dass es seitens von der Arbeitgeberin oder vom Arbeitnehmer Schadenersatzforderungen am Schluss von so einer internen Untersuchung gibt?
Ja, ich denke vor allem, wenn sich ein Verdacht erhärtet, also zum Beispiel ein Mitarbeiter wird tatsächlich überführt, dass er zum Beispiel Korruption zugelassen hat oder dass er sich sonst bereichert hat, dann ist es auch im Arbeitsrecht so, dass man haftet als Mitarbeiter für zugefügten Schaden, und das kann durchaus sein, dass dann da eine Forderung im Nachhinein geltend gemacht werden. Und umgekehrt, Arbeitnehmende, eben bei Ihnen ist es vielleicht vielmehr so, dass meistens Kündigung der Streitpunkt ist, dass dann so eine Kündigung wegen Missbräuchlichkeit angefochten wird. Aber theoretisch wäre auch Schadenersatz denkbar. Also eben, wenn sich die Vorwürfe völlig als nicht gerechtfertigt erweisen und der Mitarbeiter aber so unter Druck gesetzt wurde, dass er zum Beispiel den Anwalt wirklich beiziehen musste, weil es nicht anders gegangen ist, ist vorstellbar, dass die Kosten allenfalls nicht übernommen werden. Oder wenn der Mitarbeiter so unter Druck gesetzt wird, dass er sogar erkrankt deswegen, dann hat man mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Fürsorgepflichtverletzung. Auch das könnte zu Schadenersatz führen. Aber in den meisten Fällen konzentriert sich der Rechtsstreit um die Frage, ist Kündigung missbräuchlich gewesen oder nicht.
Roger Rudolph, interne Untersuchungen kurz zusammengefasst. Was sind so die drei wichtigsten Take-Home-Messages?
Zuerst einmal, dass es einen Auslöser in aller Regel braucht. Das ist irgendeine Meldung, eine Beobachtung, eine Feststellung, dass irgendetwas nicht super läuft im Unternehmen, dass vielleicht strafbare Handlungen sogar begangen worden sind. Das ist meistens der Auslöser. Dann ist es aus Arbeitgeberinnensicht vielleicht die erste Frage, machen wir das selber, tun wir das im Haus behalten, eine interne Untersuchung eben wirklich intern behalten, oder entscheiden wir uns, dass wir externe Spezialisten beiziehen, zum Beispiel Revisoren oder Anwaltskanzleien. In beiden Fällen aber ist es für mich schon wichtig, dass man das Ganze wirklich ergebnisoffen hält, dass also nicht mit vorgefassten Meinungen so eine Untersuchung gemacht wird, sondern dass man wirklich eben auch dann den Mitarbeitenden Gelegenheit gibt, dass sie sich erklären können. Das ist im eigenen Interesse des Unternehmens. Man will ja die richtigen Entscheidungen fällen und nicht einfach nur aus einem Bauchgefühl raus. Und für Arbeitnehmende ist es natürlich eine schwierige Situation, wenn sie im Fokus sind von so einer Untersuchung. Es geht dann meistens um persönliche Vorwürfe. Wir haben aber gesehen, dass immerhin gewisse Verfahrensrechte bestehen, nicht so wie im Strafprozess, aber dass man doch kann darauf beharren kann, dass er dann mitteilt wird, um was es geht, dass man irgendwann auch Einsicht nehmen kann in die entscheidenden Unterlagen und dass man auf dem auch besteht, dass man da eben in dem beschränkten Rahmen dann eben auch das rechtliche Gehör gewährt überkommt.
Herr Rudolf, auch das nächste Mal reden wir über ein spannendes arbeitsrechtliches Thema. Es geht um das kollektive Arbeitsrecht oder anders gesagt um Gesamtarbeitsverträge. Warum sind die eigentlich wichtig?
Gesamtarbeitsverträge sind eben sehr wichtig, weil rund 50% von allen Arbeitsfällen in der Schweiz sind irgendwie durch Gesamtarbeitsverträge gesteuert. Wichtige Branchen, zum Beispiel Gastrobereich oder im Bau oder bei den Coiffeuren, sind die GAVs ganz wichtig. Was sind es? Es sind Vereinbarungen zwischen der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeberverband und Arbeitnehmerverband, sprich Gewerkschaften, wo eine Art Mindestregel aufgestellt werden für die Arbeitsverhältnisse, die dann direkt auf die individuellen Arbeitsverhältnisse einwirken. Also da kommt praktisch eine dritte Partei dazu. Und es ist wie immer im Leben, Ménage à trois, dann wird es einfach kompliziert. Darum ist es ein anspruchsvolles Thema und wir versuchen das nächste Mal einigermaßen verständlich zu diskutieren.
Arbeitsrecht Insight mit dem Professor Roger Rudolph.